Jo, moin moin allerseits. Endspurt, 2 Wochen haben wir noch. Ich habe euch letzte Woche so einen kleinen Schubs gegeben. Ihr sollt mich noch mal beurteilen. Der Schubs hat gewirkt. Vorher waren es 2 Leute, am Schluss waren es dann doch 7. Immerhin. 7 von 14, naja, die übliche Quote, so ungefähr jedenfalls. Jo, und ich bin gehalten, euch das dann auch zu präsentieren, damit ihr merkt, dass das durchaus bei mir ankommt. Ja. Also, machen wir das mal kurz. Also, das ist die Gesamtbeurteilung. Also, alles so zwischen 1 und 2, Tendenz eher 1. Also, ihr seid wohl irgendwie einigermaßen zufrieden, wenn ich das so sehe. Ja. Okay, was ihr dann alle studiert und so, das wisst ihr selber. Bewertung der Vorlesung insgesamt, was zwischen 1 und 2. Notwendiger Arbeitsaufwand, naja, der ein oder andere sagt, das ist anscheinend doch ein bisschen zu wenig, naja, oder zu viel, weiß ich nicht, steht nicht dabei. Ich vermute mal eher zu viel, ne? So jedenfalls die Tendenz der letzten Jahre. Strukturiert ist das Ganze, ich bin engagiert, ich gehe auf eure Fragen ein. Okay, wenn nicht, dann müsst ihr nachfragen. Was haben wir noch? Zielsetzung ist erkennbar, Zusammenhänge kriegt ihr anscheinend auch hin. Ja, Schwierigkeitsgrad des Stoffes, da kommt es dann nochmal, die meisten sind zufrieden, passt. Einer sagt, ein bisschen heftig. Ja, ich meine, ist ja natürlich jetzt nicht der einfachste Stoff, ne? Nicht umsonst gibt es nicht gerade so CPU-Design-Firmen en masse, sondern das macht man nur, wenn man einigermaßen Kenntnisse hat. Jo, Nachbereitung des Stoffes ist anhand des zur Verfügung gestellten Begleitmaterials gut möglich. Naja, ich stelle nichts zur Verfügung, insofern habt ihr vielleicht da auch mal angekreuzt, naja, nicht so gut. Das Problem ist, es gibt da nicht viel. Ne? Gut, so ein paar Standardbücher kennt ihr, hoffentlich. Ich habe es euch am Anfang mal kurz erzählt, Hennessy Patterson, das ist so das Standardwerk schlechthin. Wenn ihr unter den 2 Namen guckt, dann werdet ihr es finden in der Bibliothek. Ja, und alles Weitere ist, finde ich, nicht so besonders dolle. Ja, insofern stimme ich euch zu, dass es mit dem Nachbereiten, naja, eventuell ein bisschen schwierig ist. Ja, roter Faden ist anscheinend perfekt erkennbar, ihr seid alle jedenfalls der Meinung. Es ist genügend Zeit zum Mitdenken vorhanden. Die meisten sagen ja, der ein oder andere hätte anscheinend gern mehr Zeit. Kann ich euch nur sagen, ja, wenn es euch zu schnell geht, dann meldet euch mal und sagt oder fragt nach, sag mal, habe ich gerade nicht verstanden, warum, wieso, weshalb. Ich versuche euch immer so ein bisschen in die Augen zu gucken und dann, manchmal habe ich ja schon gefragt, so ein grimmiger Blick, so, da sehe ich so ein bisschen so die Rauchwölklein. Da raucht es gerade so ein bisschen. Wenn ich das sehe, dann bremse ich ein bisschen. Wenn ihr natürlich euer Laptop so hochklappt, dass ich euch nicht mehr sehe, dann weiß ich es nicht. Ne? Das ist ein typischer Stand, so erstes Semester GDI. Da sehe ich als erstes mal, da gehen alle Klappen hoch und hinterher beschweren sie sich dann, dass ich zu schnell war. Ja, kann ich dann auch nicht mehr helfen. Jo, Dozent weckt das Interesse am Stoff. So einigermaßen, Präsentationsstil passt, Beamer und so, naja, wie soll man es auch heutzutage anders machen? Jo, jetzt, was ein bisschen interessanter vielleicht ist, sind die Kommentare. Vorlesung ist toll, würde sofort wiederkommen. Könnt auch gerne wiederkommen. ja gut, ihr zwei kennt das, oder virtuelle Maschinen, ihr wart ja, du warst noch, okay. Also, wenn euch mein Stil gefällt, dann könnt ihr zur virtuellen Maschinenvorlesung nochmal wieder erscheinen. Das mache ich nächstes Semester wieder. Jo, und ansonsten würde ich mich natürlich über ein bisschen Werbung freuen. Also, wenn ihr andere Leute nächstes Jahr hierher schickt, hätte ich nichts dagegen. Jo, euch gefällt das Vorlesungsklima, beziehungsweise wie wir das hier machen, so das Interaktive, gefällt mir auch besser als das, ich erzähle was und alle anderen hören weg. Jo, jetzt das, was ich jetzt vielleicht noch die nächsten Semester machen sollte. Die Folien könnten noch einiges an Liebe und Zuneigung erfahren. Ich schreibe halt schnell hin und dann ist es mir, wenn der Text draufsteht, dann bin ich zufrieden. Ja, ich weiß, dass man das heute mit, keine Ahnung, verschiedensten Tools noch hübsch bunt und so kriegt. Na, vielleicht kann ich mich überwinden, weiß ich noch nicht. Jo, und der nächste Punkt, VHDL-Einführungskurs war deutlich zu langatmig. Man sollte sich auf Dinge beschränken, die man in Laborübungen tatsächlich braucht. Das meiste habt ihr ja gar nicht gesehen. Also von meinem ganzen Foliensatz, den ich da habe, habe ich nur einen Bruchteil, glaube ich, erzählt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Wir haben im Moment am Lehrstuhl das Problem. Wir haben, 10 verschiedene, sage ich mal, so Größenordnung, Vorlesungen, Übungen, die alle was mit VHDL im weitesten Sinne am Hut haben. Rechnerarchitektur, hier CPU-Design, unser Praktikum, unser ganzes Sammelsorium verschiedenster Sachen. Und ja, entweder könnten wir jetzt einmal VHDL so richtig anbieten, als Vorlesung und Übung, und dann könnt ihr zu uns kommen für Rechnerarchitektur und wie das alles heißt. Ja, unsere Erfahrung, wenn man zweimal kommen muss, das wollen wir nicht. Aktueller Stand, wir machen in jeder Vorlesung eine VHDL-Einführung. Was natürlich auch blöd ist für Leute, die zweimal zu uns kommen wollen. Ne? So irgendwie VHDL-Design von Rechnerarchitekturkomponenten, wie das heißt. Und hier, dann hört man es zweimal, dann ist es natürlich auch definitiv langatmig. Logisch, weil man es eh schon kennt, dann braucht man es nicht. Ne? Ja, hättet ihr lieber einmal so eine richtige VHDL-Vorlesung und dann nie wieder und dann kommt ihr aber zu den einzelnen Vorlesungen oder würdet ihr lieber zweimal so eine Kleineinführung und notfalls doppelt?
Wenn man irgendwie jedes Semester so eine VHDL-Einführung, so, die nicht das ganze Semester geht, wo man dann alle hinschicken kann, die von VHDL keine Ahnung haben, aber sich trotzdem damit beschäftigen will?
Haben wir auch schon gesagt, so die ersten 2 Wochen, wir treffen uns alle gemeinsam im H4 oder so, eine große Gruppe. Da machen wir VHDL und ab danach teilen wir uns auf. Das Problem ist, es haben nicht alle Leute gleichzeitig Zeit. Na gut, das kann man natürlich, das könnte man sowieso machen. Okay, wäre eine Idee. Wobei dann natürlich auch einige Lehrveranstaltungen, die brauchen jetzt ein bisschen mehr VHDL. Hier brauchen wir ja eigentlich nur die ganzen strukturellen Geschichten. Nur zur Erklärung, das ist so ein bisschen unser Problem. Wer da eine gute Idee hat, kann mir noch was erzählen. Jo, anderer Punkt von jemand anderem. Assembler-Teil ein bisschen kürzen, dafür VHDL ausführlicher machen. Also der eine sagt, VHDL war zu viel, der nächste sagt, VHDL ein bisschen ausführlicher. Danach gesehen war es dann vielleicht gerade richtig. Was haben wir noch? Es wird fast jedes Mal überzogen, was extrem stört, weil ich danach eine andere Veranstaltung habe. Ihr könnt einfach gehen, wenn der Erste geht, dann merke ich, okay, ich bin über der Zeit. Ihr könnt mir einfach auch Bescheid sagen, guckt doch mal auf die Uhr, dann brechen wir es entsprechend ab. Man denkt vorher, dass man hinterher weiß, wie das genau funktioniert. Der eigentliche Effekt ist, dass man sich wundert, dass das alles wirklich zusammenhält. und es sehr bewundernswert ist, die Komplexität wirklich beherrschen zu können. Jo. Ja, okay. Jo, das waren die Geschichten zur Vorlesung. Noch Anmerkungen von eurer Seite? Gut, ihr habt es geschrieben, ne? Und wenn ihr es nicht geschrieben habt, dann war es vielleicht auch nicht so wichtig. Das Ganze für die Übung. Ja, sieht praktisch identisch aus, der erste Teil, mit kleinsten Abweichungen. Wo war noch ein Unterschied? Da, genau. Ich werde gut zum selbstständigen Lösen von Aufgaben angeleitet. Da wart ihr alle so ein bisschen der Meinung, vielleicht nicht so. Ja. Also ich frage natürlich hier Fragen ohne Ende, ne? Habt ihr ja gemerkt. Die Idee ist natürlich, dass immer, wenn ihr da irgendwie Fragen beantworten sollt, drüber nachdenken sollt, dass das hilft, letztendlich auf Ideen zu kommen. Und letztendlich ist das, wie gesagt, was ich auch so in der Prüfung ganz gerne hätte, ne? Also wenn ich euch eine Frage stelle, wie gesagt, nicht. Also es gibt Leute, die dann immer sofort losschießen, so, das weiß ich. Ist natürlich schön, wenn man die Lösung auswendig weiß, aber das ist von meiner Seite überhaupt nicht gefragt. Also ich freue mich, wenn ihr sofort eine Antwort wisst, keine Frage. Ich freue mich aber genauso, wenn ihr dann mal so, wenn man so die Rauchwolkchen sieht und das sieht, man sieht, bei euch arbeitet das und so nach einer Minute, ich habe jetzt eine Idee, das könnte man ja vielleicht so und so machen. Reicht mir völlig. Also dieses Selbstständige, dass jetzt selbstständig sofort eine Lösung kommt, das erwarte ich nicht unbedingt. Was selbstständig kommen sollte, das ist so ein also Brainstorming-mäßig, was gäbe es denn so an Ideen? Und dann habt ihr auch gerne ein bisschen Zeit, die Ideen so ein bisschen im Hirn zu sortieren, sie mir zu erklären, warum ihr denkt, dass das dafür nützlich wäre. Und dann machen wir das auch in der Prüfung so ein bisschen interaktiv. Ja, nehmen wir davon ein bisschen und von der Idee noch ein bisschen was dazu und stöpseln das zusammen und dann kommt vielleicht auch was bei raus. Das reicht mir. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder die perfekte Lösung sofort im Hirn hat. Habe ich auch nicht, glaube ich. Ja, also von daher, ich denke mal, dass ihr da eigentlich besser dabei seid, als ihr euch da vielleicht selber einschätzt. Also auch die Leute, die was abgegeben haben, ihre CPUs, die waren durchweg schön. Ich meine, ich habe noch die eine oder andere Anmerkung dazu geschrieben. Es gibt immer was zu verbessern, keine Frage. Aber an sich war das alles, fand ich, sehr positiv. Jo, okay, was haben wir noch? Euch gefällt die praktische, bodenständige Sichtweise auf ein Thema, welches man auf viele Weisen unterrichten kann, garantiert einen leicht verdaulichen Einstieg. Naja, ich hoffe mal, das ist ein bisschen mehr als ein Einstieg. Leider werden die Stunden nicht immer im vorgesehenen Zeitrahmen beendet. Haben wir schon. Jo, dann hätten wir das Ganze auch nochmal für die Laborübung, die sogenannte. Das zeige ich euch aber nicht, weil erstens waren es nur ganz wenig Leute, die überhaupt was geschrieben haben. Ich glaube zwei. Ist nicht mehr ganz so repräsentativ. Und im Prinzip steht das Gleiche nochmal drin, wie hier bei den zwei anderen. Jo, habt ihr noch Anmerkungen dazu? Also könnt mir gerne auch noch später etwas erzählen, wenn euch noch was auffällt. Logisch. Einen haben wir noch vergessen. geht jetzt gerade nicht. Wieso geht das nicht? Ja. Dann kann ich jetzt wieder nichts mehr anzeigen. Also was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, du hattest neulich gefragt, wie das ist mit den ganzen Caches. Da hatte ich sie mal rausgesucht. Einmal so eine Info-Dings. Also, was ich mal rausgesucht habe, also letzte Woche hattest du mal gefragt, wie ist denn das jetzt mit den Caches, wie groß sind heutzutage die Caches, so am Beispiel, und wie organisiert sind die Dinger. Da habe ich mal rausgesucht, jetzt von Intel, so ein Manual zu den Intel-Prozessoren. Ist jetzt nicht das Neueste, aber im Prinzip sieht man, glaube ich, was gemeint ist. Also bei Intel gibt es eine Instruktion, nennt sich CPU-ID mit entsprechendem Opcode. Wenn man die Instruktion aufruft, dann kriegt man je nachdem, was im EAX-Register drin steht, Info. Also ich kann mir die Info 0 geben lassen, die Info 1, die Info 2, die Info 3 und kriege jeweils in 4 Registern EAX, EBX, ECX, EDX Infos zurück. Unter anderem, wo ist es hier, wenn ich in EAX eine 2 reinschreibe und dann die Info abfrage, dann kriege ich Cache bzw. TLB Info zurück. Ja, und die ist jetzt speziell kodiert. Wo war die Tabelle? Irgendwo gibt es die Tabelle. Jo, da ist die Tabelle. Also wie gesagt, ich kriege 4 Registerwerte gefüllt. 4 mal 32 Bit und immer die 32 Bit aufgeteilt auf Bytes. Also kriege ich sozusagen 4 mal 4 Bytes, 16 Bytes. Und jedes Byte ist eine Zahl und die eine Zahl sagt, was weiß ich, 4 Megabyte Second-Level-Cache. Die nächste Zahl heißt so und so. Und da sieht man hier, was es in den Intel-CPUs rein theoretisch alles geben kann. Also wenn da eine 1 drin steht, beispielsweise, das ist, also das Ding hat einen Instruction-TLB, für 4 Kilobyte Pages, vierfach assoziativ, 32 Einträge. Oder andere Variante, das ist ein, also der Prozessor hat einen Instruction TLB mit 4 MB großen Pages, vierfach assoziativ, aber nur 2 Einträge. Oder ein Daten TLB und so weiter und so weiter. Oder hier, anderes Beispiel, First Level, Instruction Cache, 8 Kilobyte, vierfach assoziativ, 32 Byte pro Zeile, also Cache Line, 32 Byte groß. Oder First Level. Datencache, 16 Kilobyte, vierfach, 32 Bytes, große Cache-Lines. Oder anderes Beispiel mal Third Level Cache, also dritte Ebene. Hier ein halbes Megabyte, vierfach assoziativ, 64 Bytes pro Cache-Zeile. Oder, ja, sagen wir auch hier mal die größeren Third Level Cache, also das war sozusagen ein einfacher. Jetzt kommt ein Third Level Cache mit 4 MB, achtfach assoziativ, gleiche Größe der Cache-Zeile. Oder, ja, kann man schon runterzählen. Hier haben wir noch Second Level Caches, die sind so Größenordnung 128, 256, 512 Kilobyte. Ja, oder, ja, hier haben wir noch 1 Megabyte, 2 Megabyte. Also so in dem Bereich sind die Second Level Caches. Bei Intel waren sie anscheinend sowohl die kleinen als auch die großen jeweils vierfach assoziativ. Der unterste, Entschuldigung, da kommt noch einer. Ja, die sind nicht so schön der Reihe nach. Die sind halt immer, wenn sie eine neue Art von Cache gebaut haben, haben sie einfach eine neue Nummer vergeben und weiter. Ja, also hier 4 MB, 16-fach assoziativ. Also du hattest ja neulich gefragt, wie ist denn das 16-fach oder was haben sie jetzt? Also das war jetzt ein Beispiel für, ja, hätte ich jetzt so nicht ganz erwartet, aber scheint wohl so zu sein, ja.
Gibt es dann Software, die das ausliest und sich dann dynamisch anders verhält?
Also wenn du wirklich dein Programm aufs letzte Bit tunen willst, dann solltest du das tun.
Ja, weil ich meine, der Compiler ist ja in der Regel davor schon gelaufen und oder man kennt die Plattform vielleicht gar nicht so genau.
Nee. Es gibt halt immer so Beispiele. So ein typisches Beispiel, wenn man jetzt, was weiß ich, eine Matrix mit einer Matrix multiplizieren will, dann müsste man rein theoretisch ja immer, wie war das, eine komplette Zeile mit einer kompletten Spalte multiplizieren. Und die zwei zusammen, das ist jetzt das obere Kästchen sozusagen. Wenn die Matrix jetzt aber beispielsweise, nehmen wir mal das hier, größer ist als 4 MB, dann ist das eine doofe Idee. Ja, weil die Matrix und die Matrix zusammen passen ja nicht in Cache. Soll heißen, ich lese komplett aus dem Hauptspeicher, multipliziere komplett mit Zahlen aus dem Hauptspeicher. Habe ein Ergebnis. Und jetzt will ich die nächste Zeile auch mit der multiplizieren. Ja, Cache war aber nicht groß genug. Soll heißen, die Zeile habe ich sowieso nicht, weil die habe ich mir noch nie angeguckt. Die Zeile habe ich nicht mehr, weil sie hat nicht in Cache gepasst. Das heißt, die Matrix-Multiplikation ist komplett aus dem Hauptspeicher. Das dauert Stunden und Tage. Und da ist die Idee, man kann es auch so machen. So von der Idee her, man kann sich die aufteilen. Und jetzt kann man versuchen, erstmal die obere mit dem oberen Teil zu multiplizieren. Und dann kriege ich Zwischenergebnisse und kann hinterher, also könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich diesen Teil hier multipliziere damit, dann fehlt mir noch was. Ich muss ja den Teil multipliziert damit noch drauf addieren. Aber das kann ich natürlich eventuell später machen. Ja, also soll heißen, ich kann mir die Matrix in Teile zersägen, zum Beispiel hier Vierteln. Und dann ist natürlich dieses Viertel multipliziert mit dem Viertel, das passt vielleicht in die 4 MB rein. Und das geht dann im Tiefflug. Dann multipliziere ich das mit dem, das geht im Tiefflug. Und im Nachhinein, dann addiere ich hier die zwei Teilergebnisse zusammen. Okay, das dauert ein bisschen, geht aber deutlich schneller natürlich, weil das vorher so viel schneller ging. Und da kann man natürlich dann mal gucken, ja, wie groß sind hier meine Caches. wie weit muss ich das unterteilen, weil das geht natürlich rekursiv, das kann ich nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Ja, und das unterteile ich halt so lange, bis das Ding in 4 MB reinpasst. Das mache ich nicht beim Wald- und Wiesenprogramm, aber wenn es jetzt wirklich auf ernsthafte Rechnung rausgeht, dann macht man das.
Ja gut, aber eher manuell oder beziehungsweise, also ich meine, das ist ja das, was ich dann erst zur Laufzeit habe, diese CPU.
Ja. Na gut, du kannst natürlich die am Anfang mal abfragen für deinen Rechner, für deinen Cluster oder was auch immer du da hast. Und vielleicht schreibst du sogar dein Programm entsprechend. Ist aber natürlich klar, die schöne Matrix-Multiplikation, die man sonst als so eine kleine, doppelt verschachtelte Vorschleife hinschreiben kann, was weiß ich, so ein Fünfzeiler, der ist dann hinterher ein 500-Zeiler. Ne? Und man sieht eigentlich gar nicht mehr, was da überhaupt so abgeht. Aber aus Performancegründen sollte man das wohl tun, trotzdem. Jo, okay. Dazu noch Fragen? Du kanntest die Liste wahrscheinlich eh schon.
Ja, die Liste nicht, aber das ist die Assoziativität höher ist, ja.
Okay. Ja, also CPU, ID im Manual, dann kannst du im Prinzip rausgucken, was dein Prozessor hat. Jo. Also, das dazu. Jo, jetzt zurück zum Text, zum Eigentlichen. Also, wir haben uns letzte Woche angeguckt, das war das letzte, wenn man dann mehrere Prozessoren hat, das war unser Thema. Wie kann man zwischen den Prozessoren kommunizieren? Naja, einmal über den Speicher und zweitens irgendwie über Interrupts, die wir da verschicken. Jetzt wollen wir natürlich, also über Speicher kann man kommunizieren, jeder kann da reinschreiben, jeder kann rauslesen. Nur ihr wisst das alle, wenn alle gleichzeitig lesen und schreiben, dann kommt da wahrscheinlich nicht das raus, was ihr wollt. Also muss man irgendwie, wenn man kritische Abschnitte im Text hat, diese irgendwie schützen. Ja, die einfachste Idee, die man irgendwie so hat, naja, dann hat man doch eine Variable, die setzt man auf 1, bevor man in den kritischen Abschnitt reingeht und am Ende wieder auf 0. Naja, und wenn die auf 1 gesetzt ist, dann muss jemand anderes, der sieht, oh, da ist jemand im kritischen Abschnitt, der muss dann halt einen Augenblick Däumchen drehen. Jo, das funktioniert so nicht. Jo, warum nicht? Ja, da braucht man ein bisschen... Ja, ein bisschen Gespür, sage ich mal, dafür. Relativ einfach zu erklären. Es kann natürlich sein, dass zwei CPUs gleichzeitig hier ankommen. Beide gucken sich die Locked-Variable an. Locked ist 0. Naja, und machen entsprechend weiter. Dann setzen sie beide auf 1. Okay, passiert nichts Böses. Aber sie laufen natürlich beide gleichzeitig durch diesen Codeabschnitt. Also, die Idee ist zwar nicht verkehrt, aber die Implementierung, so wie sie da steht, die funktioniert halt nicht. Was man jetzt machen kann, im Prinzip das Gleiche, dass man sagt, naja, wir haben eine Funktion, die rufe ich auf und übergebe einen Pointer auf diese Variable. Und ich sage, naja, solange das Ding gesetzt ist, drehe ich Däumchen. Und wenn sie nicht gesetzt ist, dann soll die Funktion die Variable halt setzen. Das würde funktionieren, vorausgesetzt, dass diese Funktion in irgendeiner Form atomar abläuft. Jetzt können wir die ja mal schreiben. Test NZ. Also, wir holen uns den übergebenen Pointer auf die Variable nach EDX, holen uns das, was in EDX steht, also da, wo EDX hinzeigt, den Inhalt, den aktuellen Inhalt der Locked-Variable nach EAX und schreiben in die Locked-Variable eine 1. Geht immer noch nicht. Selbst in Assembler gehackt. Warum geht's nicht? So, gleiches Problem wie gerade eben.
Ja,
Ne? Also hier lese ich den Wert aus. Das können im Prinzip zwei CPUs gleichzeitig machen. Nein, gleichzeitig können sie es nicht tun. Warum nicht? Speicherzugriff. Wir haben nur einen Weg zum Speicher, also es kann nur einer die Locked-Variable auslesen. Ja, und danach setzen kann auch nur einer gleichzeitig, weil auch eine Speichervariable. Aber es kann natürlich, naja, die zwei Instruktionen sind vielleicht von einer CPU, aber der zweite führt im Prinzip die gleichen zwei aus, aber sozusagen zeitversetzt jeweils im Takt danach. Also es kann CPU 1 lesen, dann kommt CPU 2, kriegt den Bus, liest auch, dann haben sie beide die 0 gelesen, ja, dann schreibt die erste eine 1, und dann kriegt die zweite CPU den Bus zugeteilt, schreibt nochmal eine 1. Gleiches Problem im Prinzip wie gerade eben in C-Code. Also das funktioniert so nicht und ihr könnt euch da lange Gedanken drüber machen. Da hat sogar mal jemand ein Batzen Geld ausgeschrieben. Der hat gesagt, wer das Problem löst per Software, der kriegt ordentlich Geld. Es haben viele Jahre Leute sich Gedanken darüber gemacht, wie man das Problem lösen könnte. Es ist lösbar, also inzwischen hat man eine Lösung. Die Lösung funktioniert allerdings vernünftig nur für Zweierpotenzen von CPUs. Es geht auch für andere Zahlen, dann ist es allerdings noch viel komplizierter. Also da kann man sagen, das ist mit Software im Prinzip nicht wirklich lösbar, also nicht brauchbar lösbar. Jetzt ist die Frage, da muss ja wohl Hardware her. Und wir basteln hier ja CPUs. Wie machen wir das?
Wir locken den Bus. Kein Router darf den Speicher anfassen, wenn wir ihn anfassen.
Ja, das könnte so eine Idee sein. Ja, wie müsste man die Idee weiterspinnen? Also ich meine, der Bus, wenn ich hier lese, ist der Bus gelockt, solange wie ich lese. Ich fordere vom Arbeiter den Bus an, der Arbeiter gibt mir den Bus und erst wenn ich sage, ich brauche den Bus nicht mehr, gibt der Arbeiter den Bus wieder frei. Also meine Move-Instruktion hier oben oder genauso auch die hier unten, die läuft auf dem Busautomat ab. Da kann jetzt keiner auf halbem Wege dazwischen funken. Aber wie könnte man den Bus sonst noch locken?
Könnte sich im Arbiter eine Variable, ein Register spendieren, wo man reinschreibt, ich möchte jetzt, dass du mir sagst, wenn jemand anders diese Speicheradresse anfasst und man liest den Wert aus und schreibt gleichzeitig einen besonderen Befehl, die Adresse in dieses Register, rechnet drauf rum und speichert quasi Conditioner nur dann, wenn die nicht angefasst wurde.
Okay.
Was die Arbeiter so haben können. Dort links der Conditioner.
Das klingt kompliziert und ist auch ein Stückchen weit kompliziert. Wir werden nachher noch so eine ähnliche Lösung kennenlernen. Für diesen Zweck bräuchte man eigentlich viel weniger. Okay, also das Problem liegt ja nicht im Auslesen. Das Problem liegt nicht im Zurückschreiben, sondern das Problem liegt ja eigentlich mehr dazwischen. Und da ist jetzt die Idee, naja, wenn ich ja, die zwei Instruktionen, die müsste ich irgendwie zusammenfassen. Das müsste eine in sich geschlossene Operation sein. Und sowas gibt es dann auch. Das sind dann sogenannte Read, Modify, Write Buszyklen. Warum Read, Modify, Write? Ja, das hier oben wäre ja ein Read. Ich lese den Wert aus. Ja, ich modifiziere den Wert, nämlich dadurch hingehend, dass ich immer eine 1 reinschreibe und das ist das Write, ich schreibe den Wert zurück. Wir werden noch sehen, da gibt es noch eine Handvoll andere. Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Diese drei Operationen auslesen, irgendwie verändern und zurückschreiben, das muss jetzt atomar passieren. Ja, und wie macht man das atomar? Die Lösung kam ja schon. Ich muss den Speicherbus locken. Ja, wie haben wir den bisher gelockt? Wir haben gesagt, wenn die CPU dem Arbeiter sagt, ich brauche den Bus, dann kriegt sie den Bus so lange, bis sie sagt, bin fertig. Ja, und hier sagt sie halt nicht nach dem Read fertig, sondern sie modifiziert noch den Wert und schreibt ihn noch zurück und erst dann so sagt sie dem Arbeiter, okay, bin fertig. Jo, gut, jetzt müssen wir allerdings natürlich zwei solche Instruktionen, und da kommt jetzt darauf an, müssen wir uns mal überlegen, welche Instruktionen, die müssen wir jetzt zusammenfassen zu einer. Welche können es da geben? Naja, eine haben wir gerade schon gesehen, so ein Test and Set. Manche Prozessoren kennen wirklich so eine Test and Set Operation. Das war, ich glaube, auch mal die erste, die überhaupt implementiert wurde in Prozessoren.
Also 370 oder 360. OS 360 hatte die als erste, diese IBM-Maschinen.
Genau. Heutzutage ist man da nicht mehr ganz so glücklich mit. Die gibt es zwar noch bei einigen Architekturen, aber man möchte sie, wenn es geht, nicht verwenden. Wir werden uns nachher noch angucken, warum. Das, was man heute eigentlich lieber macht, ist so ein sogenanntes Compare und Exchange. Soll heißen, ich hole mir den Wert, vergleiche ihn mit irgendwas und wenn der Wert übereinstimmt, dann schreibe ich einen anderen Wert drauf. Also, standardmäßig wäre das hier, also ich kann damit einen Test and Set nachmachen, in dem Sinne, dass ich vergleiche, ob da noch eine 0 drin steht. Und wenn eine 0 drin steht, dann tausche ich die 0 aus mit der 1. Das entspricht dann im Prinzip auch so ein Test and Set. Denkt euch erstmal nichts weiter dabei. Im Prinzip ist es jeweils ein Test und Set. Jo, wie bauen wir die Dinge jetzt aber ein? Wir brauchen die ja jetzt irgendwie in unserer Pipeline. Ne? Jo. Wenn wir unsere Standard-Pipeline haben, dann ist hier irgendwo unsere Memory-Einheit. Ja. Ja, also das Problem hat man schon ein paar Mal. Mit einer Memory Unit können wir nicht lesen und schreiben gleichzeitig. Eine Lösung, die wir hatten, war, naja, wir bauen da vorne so einen Sequencer ein, der uns aus einer komplexeren Instruktion, also hier jetzt so ein Test NZ, Mikroinstruktion generiert. Mikroinstruktion wäre dann natürlich ein Load. Und im zweiten Schritt ein Schreibe die 1. Ja, dann haben wir wieder zwei Instruktionen. Ne? Und die zwei sind genau die, die ja nicht funktioniert haben. Okay, also da brauchen wir jetzt irgendwas. Wie bauen wir uns das jetzt in die Pipeline ein? Du hattest jetzt so vorgeschlagen, dann schicken wir doch so einen Lock-Befehl vorweg und so einen Unlock hinterher. Dann werden natürlich aus den ja, ehemals zwei Instruktionen, die wir zusammengemerged hatten, zu einer, werden dann plötzlich wieder 4.
Geht das? Das sind Tisches dazwischen, die man invalidieren muss. Also da kommt es echt nicht davon, ob man noch einen Takt in der Pipeline wartet.
Ja, okay. Ich behaupte trotzdem, es geht auch mit weniger. Naja, wie ist es denn? Wenn ich hier ein ganz normales Load durchschicke, das Load macht ja, wenn es dann in die Memory Unit kommt, letztendlich auch so eine Art Lock. Allerdings gibt es das Lock am Ende vom Memory-Zyklus wieder frei. Das ist jetzt sozusagen die Idee. Naja, wenn dieses Load von einem Test und Set kommt, dann locken wir zwar den Bus, geben ihn aber am Ende nicht wieder frei. Und wenn im zweiten Schritt das Store kommt, das braucht dann nicht mehr locken, weil ist ja schon gelockt, muss dann allerdings am Ende natürlich wieder freigeben. Okay, das wäre ja sowieso das, was ein Store am Ende eines Memory-Zyklus eh wieder macht. Ja, also es würde reichen, ein Load durchzuschicken, einen Store durchzuschicken, die nur passend am Ende bzw. am Anfang dann halt das Lock bzw. Unlock nicht machen. Jo, also so könnte es gehen. Andere Variante, wir hatten uns das auch schon mal angeguckt, man kann natürlich auch vor der Execution Unit noch eine Memory Unit haben. Gleiches Prinzip, ich könnte natürlich da laden und da hinten wieder speichern und dazwischen modifizieren. Dann dürfte ich halt auch hier wieder nach dem Load den Bus nicht freigeben, beziehungsweise vor dem Store den Bus nicht wieder anfordern.
Das Test auch machen. Also man darf dann Conditional auf einen Flag speichern.
Du machst hier deinen Load und den Wert, den du geholt hast, den schiebst du einfach durch die Pipeline letztendlich in irgendein Register. Das Modifizieren, also beim Test and Set, einfach eine 1 draus machen. Okay, trivial. Und die 1 schreibst du da. Und dann landet letztendlich im Register das, was du vorher geladen hast. Jo, okay, also könnte funktionieren. Und wie man es dann benutzen würde, dann wäre es eben so ein Test and Set. Ich versuche, das Lock zu setzen. Ja, und wenn es nicht funktioniert hat, dann mache ich es halt noch einmal. Und das mache ich und mache ich und mache ich und mache ich und mache ich. Ja, und wenn ich das so mache, dann warte ich und wenn ich eine gute CPU habe, dann wartet die auf ewig. Warum?
Ja, weil die anderen CPUs, die gerade den Lock haben, nicht an den Bus kommen, um den zurück wegzumachen.
Ne? Genau. Also ich teste hier und setze immer wieder eine Variable. Variable setzen heißt, ich brauche den Bus. Das heißt, ich brauche den Bus. Ja, jetzt habe ich eine Sprunginstruktion. Wir haben aber schon mal uns angeguckt mit Jump Folding. Also rein theoretisch bei guten CPUs sehe ich, dass da eine Sprunginstruktion kommt. Die mache ich aber gar nicht. Stattdessen schiebe ich die Originalinstruktion wieder in die Pipeline. Soll heißen, ich mache nur Test and Set und sonst nichts. Das heißt, ich brauche die ganze Zeit den Bus. Was natürlich besonders sinnig ist, wenn ich warte, dass jemand anderes mal in die Variable was reinschreibt. Skeptischer Blick. Okay. Jo. Andere Variante. Ich könnte natürlich auch mal gucken, ob im Log eine 0 steht. Wenn keine 0 drin steht, okay, dann hat sich es eh erledigt. Dann kann ich es auch nicht setzen. Jetzt drehe ich da eine Weile Däumchen, bis ich sehe, naja, Log ist 0. Dann setze ich, na gut, kann natürlich, jetzt haben zwei CPUs gesehen, naja, Log ist 0, dann versuchen sie beide gleichzeitig zu locken. Dann eine wird Erfolg haben und die andere springt dann halt wieder zurück und probiert es noch einmal. Ich behaupte, die Variante ist viel besser. Warum?
jetzt in der oberen Schleife, wo sozusagen der Bus noch nicht gelockt ist.
Ja.
Und nur wenn halt jetzt der Fall eintritt, dass es sich überlappt, dann fühle ich dieses, oder also nur wenn es sich ändert, fühle ich dieses Tass aus, und der schlägt ja nur fehl, wenn es in dem Zeitpunkt noch gerade ein anderer das auch versuchen würde.
Ja. Fast. Wenn ich aber hier oben Däumchen drehe, dann lese ich doch auch die ganze Zeit. Und wenn ich das mit Branch Folding mache, dann mache ich auch nur lesen, 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 lesen. Die Variable wird auch die ganze Zeit gelesen.
Ich lese immer aus dem lokalen Cache. Und wenn ich mehrere Prozessoren habe, muss ich mich eh darum kümmern, wenn ich Cache-Kohärenz haben will, dass der andere mir sagt, du, diese Cache-Line, die musst du nochmal lesen.
Genau. Also das ist der große Unterschied. Hier logge ich den Bus bis zum Speicher und schreibe natürlich auch in den Speicher, sonst sehen die anderen es nicht. Hier, das kann ich natürlich, ich hole mir einmal den Log, die Log-Variable in meinen lokalen Cache und warte darauf, dass jemand anderes mir Bescheid sagt, die Variable hat sich geändert. Okay, wie das mit der Cache-Kohärenz funktioniert, das gucken wir uns noch an. Das kommt später noch. Also, das ist so die Idee. Also, ich kann mir damit kritische Abschnitte locken, beziehungsweise auch wieder freigeben. Damit funktioniert im Prinzip erstmal alles. So in der Art ist beispielsweise auch der Linux-Kern programmiert. Also, Linux-Kern, bevor irgendwie in einen kritischen Abschnitt reingegangen wird, erstmal schauen, ist der Log frei? Wenn frei, dann setzen wir, machen den kritischen Abschnitt und danach geben wir ihn wieder frei. Geht das auch in Benutzerprogrammen? Ich weiß nicht, wer von euch kennt pthread? Oh, die meisten zumindest. Damit kann ich mir doch mehrere Threads erzeugen, die alle in meinem Programm rumwuseln. Und jetzt könnte ich doch, wenn sie denn auf einen kritischen Abschnitt irgendwie treffen, den kritischen Abschnitt damit sichern, beziehungsweise mit so einem Move 0 nach Log den kritischen Abschnitt wieder freigeben. Prinzipiell sage ich, geht das. In der Praxis nicht schön. Warum geht das in der Praxis nicht so?
Ja, man kann schon machen, aber dann spinnt halt sozusagen der eine Thread so lange, bis er irgendwie weggeschedult wird und macht eigentlich gar nichts. Und man wartet ja eigentlich gerade darauf, dass der andere Thread meinetwegen aus dem Abschnitt rauskommt. Und der ist vielleicht irgendwie in der Prozess- oder in der Threadliste und wird deswegen nicht weil der andere noch seine Zeitspanne.
Also einfachstes Beispiel, wir haben nur eine CPU und sagen wir mal, wir haben zwei Threads. Dann kann das sein, dass der eine Thread gelockt hat und dann wird er weggeschedult. Kommt der andere dran. Und der andere, der jetzt in den kritischen Abschnitt rein will, der dreht hier Däumchen, dreht hier Däumchen, dreht hier Däumchen, dreht hier Däumchen. Seine ganze Zeitscheibe lang dreht er hier Däumchen. Kann nichts Sinniges tun. Und der andere, der was tun könnte, der ist gerade weggeschedult. Performancemäßig ist das so der Super-GAU.
Kann auch nicht weggeschedult
werden. Okay, das war jetzt das einfachste Beispiel. Eine CPU und zwei Threads. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, das gilt im Prinzip für jede Anzahl von Threads, für jede Anzahl von CPUs. Es kann natürlich auch mal euer Thread einfach nur weggeschedult werden, weil auch mal irgendwie ein anderer Benutzer mal drankommt oder so. Also selbst wenn ihr dann vier CPUs mit vier Threads habt, wo ihr eigentlich denkt, naja, die können doch alle die ganze Zeit rennen. Naja, die sind natürlich auch nochmal für, was weiß ich, Systemaufgaben gebraucht, mal Interrupt abarbeiten oder so. Und wenn Interrupt Abarbeitung gerade ansteht, dann kann es einem sein, naja, er hat gerade den Abschnitt gesperrt, macht dann Interrupt Abarbeitung und die anderen drei Threads, die drehen Däumchen und warten auf diesen einen Dödel da. Ja, wie macht man es denn dann?
passt das. Und dann wartet man ein bisschen länger und dann wartet man noch ein bisschen länger. Und wenn es nach einer gewissen Anzahl halt so nicht funktioniert hat, dann geht man zum Betriebssystem und sagt, leg mich mal schlafen, bis hier jemand das wieder freigibt.
Ne, das wäre schon mal eine Idee, dass man sagt, nicht so unendlich lange Rechenzeit verbraten, sondern wenn man gerade das Gefühl hat, man kommt da eh nicht weiter, dann kann man die CPU auch abgeben. Also sieht das häufig irgendwie so aus, while locked ruft die Schedule-Funktion auf und erst dann Test NZ, probieren wir es doch mal. Ja, jetzt hast du schon mal richtig gesagt, naja, das, genau so schreibe ich es nicht hin, sondern ich probiere es vorher ein paar Mal. Warum?
Ja, weil Scheduling teuer ist, ich meine, das ist ja ein Syscall.
Also, ja, also Linux würde das Ding dann heißen, get yield. Und da ist auch wirklich ein Systemaufruf. Ein Systemaufruf, das sind, ich sage mal, Größenordnung bestimmt 1000 Assembler-Instruktionen. Reinen Linux-Kern gucken, was Sache ist und wieder raus. Register sichern und das Ganze, was damit zusammenhängt. Jo, die 1000 Instruktionen, die ich hier mache, ja, eigentlich sollte natürlich der jetzt den kritischen Abschnitt hier gelockt hat, der sollte eigentlich in der Handvoll Instruktionen ja wieder draußen sein. So lange kann das, also das ist wahrscheinlich der Overkill. In der Praxis ist er das auch. Jo, also, wenn man sich überlegt, naja, wir haben hier einen kritischen Abschnitt, ein, was wir da vorschreiben, dann kommt der kritische Abschnitt mit seinen, ich sag mal, 20 Instruktionen. Ja, dann könnte man sagen, dann müsste ich doch eigentlich hier nur 20 mal Däumchen drehen und wenn er dann nicht wieder draußen ist, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Dann ist er weggescheduled, macht Interrupt-Abarbeitung oder sonst was. Dann könnte man mal sagen, okay, dann lege ich mich ausschlafen, hilft eh nichts. Und in der Hoffnung, ich lege mich schlafen, dann kommt der andere wieder dran und ist dann auch schnell wieder draußen. Ja. Wie lange soll man denn hier warten? 20 Instruktionen? Also sagen wir mal, der Abschnitt ist 20 Elemente lang. Immer hier zwei, dann haben wir doch auch eine Meinung. Immer 20 oder 30 oder vorsichtshalber mal 40.
Mit ganz vielen Strategien machen wir einerseits halt zum Beispiel auch, dass man nicht in äquidistanten Schritten das probiert. Und es kommt auch, also dass man einen Takt wartet, zwei Takte dazwischen wartet, 4, 8, 16, so ein Exponential Backoff macht. Und das hängt auch davon ab, wie viele CPUs das man hat, dass man das überhaupt probiert. Weil im besten Fall ist halt irgendwie, alle wollen die Ressourcen nacheinander, aber man ist der Letzte, der sie bekommt.
Also das muss man auch berücksichtigen. Wenn das, sagen wir mal, hier 20 Instruktionen sind, dann kann es natürlich einem passieren, wenn man 4 CPUs hat, dass die anderen 3 jeweils die 20 Instruktionen machen, dann wären es schon 60, so lange muss ich gegebenenfalls warten. Was man aber sieht ist, das ist irgendwie unschön. Ich weiß nicht genau, soll ich jetzt 20, 40, 60 Takte warten? Wie lange muss ich denn jetzt warten? Und das ist natürlich auch jetzt noch wieder abhängig davon, was für einen Rechner ich von den Fingern habe. Habe ich einen Rechner mit 4 CPUs, dann muss ich gegebenenfalls länger warten, als wenn ich einen Rechner mit nur 2 CPUs habe. Weil der mit den 2, ja, da kann ja nur der eine andere sein, auf den ich warte, der müsste ja schneller durch sein als die anderen vielen. Jo, was macht man denn? Ja, da kann man mit solchen Logs lange rumtüfteln, da geht nichts. Wenn gelockt, dann gelockt und alle anderen stehen da und drehen Däumchen. Was man heutzutage macht, ist, dass man sagt, es darf keine kritischen Abschnitte mehr geben. Ja, aber wie das? Ne? Also beispielsweise, wir wollen in einen Puffer was eintragen. Wenn ich dann so einen Puffer habe, sagen wir mal, wir haben einen Puffer mit 256 Einträgen und wir haben da so einen einfach eine Variable, die mitzählt, wie viel schon drin ist. Dann würde ich sagen, das Eintragen wäre letztendlich ein Puffer an der Stelle Count plus plus gleich C, beziehungsweise wenn ich ein Element wieder austragen will, sagen wir mal, die Reihenfolge ist jetzt wurscht, dann wäre das Einfachste, ich sage C ist gleich Buffer minus minus Count. Das sind meine zwei Operationen, in den Puffer was einzutragen, beziehungsweise wieder rauszuholen. Gehen wir mal davon aus, dass da sicher was drin ist, wenn ich das aufrufe und so. Sonst wird das Problem natürlich ein bisschen komplizierter. Jetzt kann es aber natürlich sein, wenn jetzt zwei gleichzeitig das aufrufen. Ja, sagen wir mal, der Puffer ist am Anfang leer und zwei CPUs wollen gleichzeitig was eintragen. Dann lesen Sie das Count, ist 0. Dann schreiben Sie beide Buffer an der Stelle 0, Ihren Wert. Naja, einer schreibt, der zweite überschreibt. Der erste inkrementiert das Count, der zweite inkrementiert das Count. Das ist nicht das, was wir wollen. Also wäre natürlich die Idee, machen wir vorher doch ein Log und hinterher ein Unlock. Dann wird das sicher funktionieren. Allerdings mit den Problemchen, dass wir uns gegenseitig auf den Füßen stehen. Ja, und nun?
Ja, also ich meine, entweder es gibt so eine Art atomares Inkrement oder was man halt ansonsten machen könnte, man könnte sich halt das Count irgendwie holen im Register, dann inkrementieren und dann mit einem sozusagen Compare Exchange haben, steht noch der alte Wert drin, wenn ja, schreibe ich den um 1 inkrementiert wo rein. Und wenn es halt nicht geht, dann versuche ich es nochmal.
Jo, das ist sozusagen die Idee. Also Stichwort ist da immer dieses Compare und Exchange. Das ist heutzutage die eierlegende Wollmilchsau, wenn es irgendwie um Multiprozessorprogrammierung geht. Mit dem Ding wird heutzutage irgendwie alles erschlagen. Wie machen wir das hier am Beispiel? Also, es gibt, wie gesagt, das Compare und Exchange. Was macht das Ding? Also, von der Idee her, also Compare und Exchange, ich sag mal X und Y. Wenn der Wert im EAX-Register gleich dem Y ist, dann ist Y gleich X. Ansonsten kriegt EAX den Wert zugewiesen, der in Y drin steht. Krause Geschichte. Was kann man damit anfangen? Also die Idee ist, also man kann es beispielsweise brauchen, erst einmal um das Count um 1 zu erhöhen. Wie mache ich das? Ich hole mir das Count, zähle 1 drauf und jetzt gucke ich, ob der alte Wert noch drin steht. Wenn ja, überschreibe ich ihn durch den neuen. Wenn in der Zwischenzeit irgendjemand das Count überschrieben hat durch einen neuen Wert, dann hole ich mir halt wieder und probiere es noch einmal. Jo, damit könnte ich das Count atomar um 1 erhöhen. Was hilft mir das?
Ja, danach kann ich mit dem Count-Wert, den ich mir da sozusagen geholt habe, durch das Compare-Exchange, da weiß ich, den habe nur ich, weil danach habe ich ja erhöht. Das heißt, ich kann dann komplett ohne Logs einfach auf den Buffer zugreifen.
Genau. Ich habe den Count nach ERX geholt, um 1 erhöht und zurückgeschrieben. Ja, dann steht in ERX eine Zahl, die nur ich habe. Jeder andere erhöht das ERX ja nochmal. Ja, und wenn ich einen Wert habe, der für mich speziell ist sozusagen, ja, dann kann ich in die Buffervariable an der Stelle eine Zahl reinschreiben. Da muss frei sein. Und so ähnlich gilt es auch wieder beim Rauslesen. Ich kann natürlich auch das Count erstmal um 1 erniedrigen. Wenn in der Zwischenzeit jemand das Count verändert hat, okay, dann erniedrige ich es nochmal. Hat jemand verändert, ach Mist, nochmal erniedrigen. Ach, schon wieder, nochmal erniedrigen. Ah, jetzt habe ich gewonnen. Ja, und dann weiß ich, von der Stelle kann ich mir einen Wert holen. Jo, das ist die einfachste Variante, beispielsweise in einen Puffer was reinzuschreiben, ohne Logs. Also mit der Methode kann ich jederzeit unterbrochen werden. Mein Thread wird weggescheduled. Das macht mir überhaupt nichts, weil ja keine Logs gesetzt sind. Alle anderen Threads können einfach weiterrennen. Jo, jetzt ist das mit den Arrays immer so eine Sache. Array ist ja schön, nur meistens ist es begrenzt. Ne? Was mache ich jetzt, wenn ich eine längere Liste habe? Also, das können ja beispielsweise Aufträge sein, die ich in eine Warteschlange reintue und Aufträge, die ich mir wieder raushole. Wenn ich jetzt aber längere Listen haben will, dynamisch wachsende Listen, wie kann ich jetzt, wenn ich hier so verkettete Listen habe von Aufträgen, und das ist jetzt hier so meine Head-Variable, wie kann ich in diese Liste von Aufträgen was reintun, ohne beim Einfügen bzw. beim Rausnehmen aus der Liste Logs zu nehmen. Nehmen wir erstmal das Einfügen. Angenommen, ich generiere mir jetzt einen Auftrag. Ich habe einen Pointer drauf und diesen Eintrag, den möchte ich irgendwie in die Liste reinkriegen. Also ich habe jetzt hier einen aktuellen Auftrag und der soll in die Liste rein. Eierlegende Wollmilchsau, damit geht's. Die Frage wie?
Man liest diesen Head aus, das ist ja das Ding, was man verändern will, und schreibt es in seinem, also im Register unter den Next Pointer.
Ja.
Der zeigt also in, auf dieses Element.
Ja.
Und dann macht man eine Compare Exchange mit Head ERX und diesem Akt, um quasi den Headpointer
atomar zu bringen. Alle verstanden? Okay. Also, das Act schreibe ich da rein. Genau dann, wenn der Wert sich in der Zeit, wo ich hier den Nextpointer geschrieben habe, nicht geändert hat. Und das kann ich mit dem Compare und Exchange machen. Jo, wie nehme ich da einen Wert raus aus dieser langen Liste? Wie hole ich mir den ersten Eintrag? Compare und Exchange ist wieder euer Freund. Aber wie?
Jetzt kann ich ja dasselbe machen, wenn man Akt muss halt sozusagen auf das nächste Element zeigen. Also hier genau. Head speichere ich mir ein Register und da muss ich halt wieder vergleichen, okay, ist der Head noch das, was ich erwarte? Und wenn ja, kann ich den Head umsetzen.
Genau.
Sollte man natürlich also den Headpointer noch zwischenspeichern, dass ich überhaupt dann was als Element hat, was ich auskenne.
Also hier das Act wieder da reinschreiben. Wenn sich in der Zwischenzeit Head nicht geändert hat. Head lesen, Act auslesen. Und wenn sich jetzt dazwischen, in der Zeit, wo ich beide ausgelesen habe, das Head nicht geändert habe, kann ich das Head ändern. Ja.
Wie stelle ich bei dem Buffer sicher, dass in dem Buffer was Sinnvolles steht? Weil ich meine, mit Compare Exchange mache ich das Count hoch und dann wird mein Taskbrett geschedult, dann ist das Count geändert, aber mein Buffer noch nicht.
Das stimmt. Okay, das ist jetzt noch wieder ein anderes Problem. Hier hatten wir jetzt nur geguckt, dass definitiv nicht der eine das vom anderen überschreibt. Du hast natürlich recht. Wie machen wir das? Also wenn das jetzt, ich meine, das Problem ist natürlich noch größer. Ich muss auch noch sicherstellen, dass hier überhaupt was drin ist im Buffer, bevor ich auslese. Beziehungsweise, dass das Count klein genug ist, sprich, dass der Buffer groß genug ist. Ja, im Prinzip alles mit Compare und Exchange. Mit Semaphoren lässt sich das sehr viel schöner, sehr viel leichter hinschreiben.
Semaphoren nicht zum Locken, sondern zum Verwalten von konsumierbaren Betriebsmitteln. Da sind sie nämlich tatsächlich sinnvoll, weil man da warten muss. Aber was macht man hier, wenn der Buffer nicht?
Ja, ne? Letztendlich muss irgendwie, wenn ich was rauslesen will und es ist nichts drin, hier genauso, muss ich irgendwie ein Scheduled aufrufen. Aber du sagst jetzt Semaphoren, sprich so ein Ding zum Hoch- und Runterzählen.
Das ist auch Compare Exchange.
Ist letztendlich auch ein Compare und Exchange. Auch das Ding musst du dir irgendwie mit einem Compare und Exchange zusammenbasteln. Hilft alles nichts. Jo, wenn ihr reinguckt mal in die PSRand Library oder auch beim OpenMP oder so, alles so Parallelgeschichten. In der Intel-Welt nehmen die alle ein Compare und Exchange oder, ihr hattet es vorhin angedeutet, für die ARM-Prozessoren, da kann man es hintenrum durch die Brust ein bisschen anders machen. Da kann man dem Arbiter, wie du erzählt hast, Bescheid sagen, sag mir mal, ob in der Zwischenzeit die Speicherzelle XY geändert worden ist. Naja, ist im Prinzip auch so eine Art Compare. Ne? Ich vergleiche mit dem, ob noch das drinsteht, was ich erwartet habe. Kann ich mir so Ähnliches auch zusammenbasteln.
Ja. Aber das ist an sich die sicherere Variante mit diesen Linked-Load-Geschichten, weil hier bei der Liste, wenn jetzt halt sozusagen ich irgendwie lange Zeit blockiere und jemand nimmt diesen Head weg, ändert was, tut ihn wieder hin, dann lese ich danach mit meinem Compare Exchange den Head, sage, okay, oh, da hat sich ja nichts verändert, weil sich der Wert nicht geändert hat. Und dann kriege ich halt, also kann ich eventuell halt Probleme in meiner Liste kriegen. Also bei so einem Zähler geht es jetzt gut, aber bei der Liste, da wird es jetzt so, zumindest so schön wieder nicht so einfach mit so einem Linked Load funktioniert.
Ja. Jo, also Multiprozessoren sind nicht schön zu programmieren.
Transaktionale Memory, damit wird alles gut.
Ja, müssen nur noch erfinden.
Ja, ich dachte, IQ baut das jetzt rein.
Schauen wir mal, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Auf jeden Fall, das sind so, glaube ich mal, die aktuellen Probleme in den aktuellen Prozessoren. Also wir haben normalerweise eine Handvoll Cores in unseren CPUs drin. Im Prinzip haben wir ja gesehen, Processing Power ohne Ende. Nur wir wollen sie koordinieren. Und das Koordinieren, ja, das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Das hilft alles nichts. Also da muss noch was passieren. Jo, was haben wir hier noch? Ein verwandtes Problemchen. Also, was hätte ich gerne, wenn ich hinschreibe, addiere Konstante 1 zum Counter dazu? Naja, dann würde ich mal erwarten, wenn zwei Prozessoren das nacheinander aufrufen. Gleichzeitig geht es nicht, weil Speicheroperationen, aber wenn sie es nacheinander aufrufen, erwarte ich ja doch eigentlich, ne, dass das Ganze um 2 erhöht worden ist. Aber auch hier, ihr habt gesehen, wenn wir das in die Pipeline reinschieben, naja, so als eine Operation geht es im Allgemeinen nicht, sondern wir müssen 2 oder 3 in diesem Fall draus machen. Soll heißen, wir laden erstmal den Wert vom Counter, im nächsten Schritt unserer Mikroinstruktion den Wert um 1 erhöhen und im dritten Schritt, dritte Mikroinstruktion, Wert zurückschreiben. Auch hier haben wir jetzt wieder eine Leseoperation, die ist auf dem Bus atomar. Wir haben eine Schreiboperation, auch die ist auf dem Bus atomar, was uns aber nicht die Bohne hilft, weil dazwischen ist eine Lücke. Und in der Zwischenzeit kann natürlich irgendjemand anderes den Counter im Prinzip beliebig erhöhen, erniedrigen, was auch immer. Jo. Ähnliches Problem wie gerade eben mit dem Test NZ. Lösung im Prinzip auch hier, dass man sagt, naja, irgendwie müssen wir der CPU klar machen, während du hier Load Modify Write, während du das machst, behalt den Bus. Und auch hier sagt man, naja, Bus Request auf 1 davor, Bus Request auf 0 danach, so ähnlich wie beim Test NZ.
Ja. Aber bei richtig vielen Prozessoren ist es auch kein so guter Plan, den Bus zu locken. Weil es könnten ja andere, die überhaupt nichts mit meinem Lock zu tun haben, währenddessen auf den Speicherbus zugreifen und ich tue hier irgendwas in meiner Alu rumrechne und alle müssen auf mich warten. Das ist nicht so der tolle Plan.
Ja, hast du eine bessere Idee?
Man hat eh so ein Cache-Kohärenz-Protokoll, man kann Cache-Lines locken. So, alle, die diese Cache-Line haben, dürfen die nicht anfassen.
Okay, da kommen wir später noch drauf. Cache-Kohärenz haben wir bisher noch nicht. Aber von der Idee her, das ist jetzt so schlimm nicht. Während dieser Speicherinstruktion müssen wir eh locken. Während der müssen wir eh locken. Und das dazwischen ist ein Takt. Aber du hast natürlich recht. Während des einen Taktes könnte rein theoretisch eine andere CPU den Bus für was Sinniges brauchen. Oder einen DMA-Controller. Nichtsdestotrotz, das ist eine Variante, die gibt es recht häufig. Bei Intel heißt es dann, ist es so ein Lock-Präfix. Kann ich im Prinzip vor jede Instruktion davor schreiben. Naja, bei den meisten macht es keinen Sinn. Was weiß ich, wenn ich auf Registern was rumrechne, dann macht natürlich ein Lock keinen Sinn. Aber bei allen Speicheroperationen kann ich Lock davor schreiben. Ja, und dann wird aus diesem Triple in diesem Falle eine atomare Operation.
Kann man das mit der kombinieren? Mit repeated, also mit den String-Operationen?
Da steht dabei, nein.
Schade, dass wir in den Chefs so gehosteten virtuellen Maschinen voll gut.
Deshalb habe ich vorhin gesagt, bei fast allen Operationen kann man es da vorschreiben. Es geht insofern nicht. Wie gesagt, das ist ein Präfix. Und es gibt, lass mich lügen, ich glaube 4 Klassen von Präfixen. Das eine sind diese Adress- und Adress-Size und Operand Size Präfixe, wo ich dann von 32 auf 16 Bit umschalten kann, Daten bzw. Adressen. Und dann gibt es eine Klasse, das ist die Repeat und Lock Klasse. Und man darf aus jeder Klasse immer nur ein Präfix. Also du kannst entweder Repeat oder Lock, aber nicht beides. Was natürlich auch sinnvoll ist, weil so ein Repeat, so mal für, was weiß ich, die nächsten 1000 Zyklen den Bus locken, das wäre natürlich keine gute Idee. Jo, ich gucke ab und zu mal auf die Uhr, nicht, dass ich wieder überziehe. Jo, neues Kapitel. Also, das soll mal die Multiprozessor-Geschichte gewesen sein. Ein paar Sachen kommen noch, gerade so im Hinblick auf Caches, Cache-Kohärenz. Erstmal jetzt zweiter Teil von der ALU. Bisher haben wir uns beschäftigt so mit dem ganz einfachen Zeugs. Naja, im Prinzip alles das, was in einem Takt zu erledigen ist. Ne? Plus, minus, haben wir gesehen, das muss in einem Takt gehen, sonst funktioniert das mit der ganzen Pipeline nicht vernünftig. Das ganze Shiften, Rotieren haben wir gesehen, da steckt eigentlich nichts dahinter, das sind einfach nur Leitungen. Ja, und diese ganzen Boolschen Operationen, das sind halt die Boolschen Gatter, das war auch nichts, das haben wir hingekriegt. Jo, was jetzt noch fehlt zu dem, was so heute standardmäßig in CPUs drin ist, das sind so Geschichten wie Typkonvertierung, also mach aus einem Byte ein Long, mach aus einem Long ein Byte, hin und zurück. Beziehungsweise natürlich auch, mach aus einem Character eine doppelt genaue Fließkommazahl oder irgend sowas. Dann haben wir noch die etwas komplizierteren Integer-Geschichten, also mal und geteilt, beziehungsweise geteilt entsprechend auch das Modulo. Ja, und dann die ganzen Fließkomma-Geschichten, also plus, minus, mal, geteilt in Fließkomma. Wenn es geht, in einem Takt. Ja, werden sehen, das könnte sogar funktionieren. Und noch ein bisschen heftiger, also moderne Prozessoren, die machen auch euch den Sinus, den Cosinus, den Tangens und wie sie alle heißen. Jo, fangen wir mal klein an. Wandeln wir erstmal Zahlen um. Also erster Fall, wenn ich aus einer, also interessant wird es nur, wenn ich eine N-Bit-Zahl in eine M-Bit-Zahl umwandle und das N ist größer als das M. Nein, umgekehrt. Wenn das N kleiner ist als das M, ne, also ich muss ein paar Bits dazu definieren. Ein paar Bits abschneiden, nichts einfacher als das, weg. Wenn die Zahl nicht reinpasst, dann Pech gehabt. Was soll man machen? Aber jetzt der umgekehrte Weg. Ich möchte aus einer kleinen, also wenige Stellen großen Zahl, eine mit mehr Stellen machen. Was machen wir, wenn die Zahl positiv ist? Dann schreiben wir ein paar Nullen davor und die Sache ist erledigt. Die Frage ist jetzt, wenn die Zahl negativ ist. Jo, dargestellt wird das Ganze ja, also die negativen Zahlen als Komplement. Jo, wie sieht das Komplement aus? Bei einer N-Bit-Zahl, naja, da ist es immer 2 hoch N. Und ich addiere die negative Zahl dazu. So war das mit dem Komplement definiert. Ja, die erste Zahl, die ich habe, ist so definiert. Die zweite ist im Prinzip genauso definiert, nur dass das N bzw. das M, dass das ja natürlich zwei verschiedene Zahlen sind. Das eine ist eine größere, also das N, haben wir gesagt, ist eine kleinere Zahl als das M. Jo, wenn man sich das jetzt umrechnet, dann kann man sagen, naja, das B ist 2 hoch M plus X. Das ist dasselbe wie 2 hoch M minus 2 hoch N plus 2 hoch N plus X. Und dann sieht man, der hintere Teil, das entspricht doch jetzt dem B, Quatsch, dem A. Also das B ist dann gleich 2 hoch M minus 2 hoch N plus A. Okay, das A ist die Zahl, die Hammer. Was ist jetzt das für eine Zahl? Die Zahl ist jetzt, naja, eine Zweierpotenz und davon eine andere Zweierpotenz abgezogen. Das ergibt irgendwie sowas. Lauter Einsen und lauter Nullen. Jetzt die Frage, wie viele Einsen, wie viele Nullen? Hier mal ein Beispiel. 2 hoch 4 minus 2 hoch 2. 2 hoch 4 ist 1, 0, 0, 0, 0. 4 Nullen. 2 hoch 2 ist die 1 mit 2 Nullen. Und wenn ich die abziehe, 0, 0, da passiert nichts. 1, 1, 1, 1, im Prinzip beliebig viele. Ja, und da sieht man hier hinten, das entspricht der 2. beziehungsweise hier der kleineren Zahl, also das sind gerade n Nullen. Jetzt haben wir gesehen, aber vorher das x war eine n-Bit-Zahl. Ja, und vor die n-Bit-Zahl schreiben wir einfach Einsen und die Sache ist erledigt. Skeptischer Blick. Moment. Also das war die Fallunterscheidung. Im Falle, dass es eine positive Zahl ist, haben wir gesagt, schreiben wir Nullen davor. Im Fall, dass es eine negative Zahl ist, schreiben wir Einsen davor. So einfach. Also, was wir machen, wir nehmen einfach, sagen wir mal, wenn wir eine 8-Bit-Zahl in eine 16-Bit-Zahl umwandeln wollen, eine vorzeichenbehaftete, sonst macht das sowieso keinen Sinn, dann nehmen wir einfach das Vorzeichen und wenn das 0 ist, dann sind die vorderen alle 0. Und wenn das Vorzeichen 1 ist, dann sind die vorderen alle 1. Also, Typkonvertierung, Vorzeichen richtige, Erweiterung ist trivial. Vorzeichenlose Erweiterung, die ist noch trivialer. Ne? Also wenn ich eine vorzeichenlose 8-Bit-Zahl habe und ich will sie in eine 16-Bit-Zahl verwandeln, schreibe ich halt 8 Nullen davor und die Sache ist auch erledigt. Also das ist jeweils einfach. Jo, damit ist das Thema auch schon abgehandelt. Nächstes Thema. Jo, das schauen wir noch. Also, angenommen, ihr wollt multiplizieren. Das hatten wir ja noch. Multiplikation war ja noch nicht vorgesehen in unserer CPU. Was müsste man tun? Naja, wenn man sich anguckt, Schulmathematik, ich soll diese zwei Binärzahlen miteinander multiplizieren. Naja, dann multipliziere ich die Zahl, die da vorne steht, erstmal mit 0. So, gibt 0. Im nächsten Schritt multipliziere ich sie mit 1, ergibt die Zahl. So, mit 1, mit 1, mit 1 ergibt die Zahl, mit 0 multiplizieren, gibt die 0, mit 1 multipliziert und so weiter. Und jetzt seht ihr, das ist alles passend eingerückt und das Ganze muss man aufaddieren und kriegen ein Ergebnis. Wie multipliziere ich dann mit einem Bit? Also, ich habe eine Zahl, A3, A2, A1, A0, und möchte sie multiplizieren mit einer Ziffer. Also was ich mache ist A3 und B ist meine erste Ziffer. A2 und B. Ich verbinde einfach jede Ziffer meiner ersten Zahl mit dieser einen Ziffer, mit der ich multipliziere. Gut, und das Ganze mache ich in diesem Falle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Warum 8? Naja, weil es halt 8 Ziffern sind in diesem Falle. Jo, für unten kein Thema. Also wir müssen das hier 8 Mal machen. Für jeweils in diesem Beispiel auch 8 Ziffern. Soll heißen, wir brauchen 8 mal 8, 64 und Gatter. Geschenkt. Was nicht ganz so geschenkt ist, plus, 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 plus. In diesem Falle 7 Addierer. Was für Addierer sind das? Das sieht jetzt erstmal so aus, naja, 8-Bit-Addierer, nee, noch nicht einmal. Man muss das Ganze ja noch entsprechend geschiftet sich denken. Also, wenn ich die zwei hier zusammen addiere, fangen wir mal unten an, dann ist das eine 8-Bit-Zahl mit einer 9-Bit-Zahl. Allerdings kann man sagen, das hintere Bit brauche ich nicht addieren, weil da bin ich ja sicher, hier oben steht eine 0, den brauchen wir nicht, also ist es doch wieder eine 8-Bit-Zahl. Allerdings kommt bei der 8-Bit-Zahl plus 8-Bit-Zahl eine 9-Bit-Zahl raus. Vielleicht ein Übertrag. Soll heißen, wenn ich den aufaddiere mit dem, dann sind es schon 9-Bit. 10-Bit, 11-Bit, 12-Bit, 13-Bit, 14-Bit. Und mit Überlauf sind es dann auch noch 15-Bit. Und dann haben wir unsere Zahl gegebenenfalls.
Ja, ja, ist halt total toll, dass Addition assoziativ ist. Das heißt, wir können das so einen logarithmischen Addiererbaum aufbauen. Wir brauchen dann viel weniger Addieren, es geht viel schneller.
Weniger brauchen wir nicht, aber es geht schneller.
Ja, es geht schneller.
Das, das wäre die Idee. Das ist nämlich dieses Bildchen. Wie komme ich auf das Bildchen? Also ich brauche ja nicht schön der Reihe nach aufzuaddieren. Das kann eine Weile dauern bei, sagen wir mal, 64-Bit. Was ich mache ist, ich kann ja die zwei aufaddieren und während ich die zwei aufaddiere, addiere ich auch schon die zwei auf. Und die zwei und die zwei. Das kann alles parallel passieren. Und wie wir gerade gesagt haben, hier brauche ich dann auch nur einen 8-Bit-Addierer und da einen 8-Bit-Addierer und da einen und da einen. Okay, die Ergebnisse sind allerdings 9-Bit. Und wenn ich jetzt diese zwei Pärchen, sagen wir mal, im ersten Schritt aufaddiert habe, dann kann ich im zweiten Schritt die zwei Teilergebnisse aufaddieren. Und so weiter und so weiter. Ja, dann haben wir hier erstmal sozusagen unsere 8 Teilergebnisse. Und die Teilergebnisse, die addiere ich pärchenweise auf. Und die Ergebnisse von diesen Teilen addiere ich wieder zusammen und die wieder und die wieder und die wieder. Und dann kriege ich logarithmisch so einen schönen Baum, wie ich das aufaddieren kann. Funktioniert einwandfrei. Ihr könnt euch allerdings vorstellen, für einen 64-Bit-Multiplizierer heftig. Ne? Also ihr habt damit gekämpft bisher, irgendeinen 32-Bit-Addierer, einen 32-Bit-Addierer zusammenzufummeln, der einigermaßen flott ist. Hier seht ihr, also für, sagen wir mal, 64-Bit, naja, dann wären das hier, wie viele? Das sind dann schon 32 64-Bit-Addierer. Okay, Intel sagt zum Beispiel, naja, alles was jenseits ist, der 64-Bit, das schmeißen wir weg. Also es werden dann nicht 65, 66, 67-Bit-Addierer, sondern das geht dann irgendwann mal weg. Aber nichtsdestotrotz, es sind 32 Addierer, jeweils 64-Bit breit. Und das Ganze nochmal 16 Mal und noch 8 Mal und noch insgesamt sind es dann 63 Addierer mit 64-Bit Breite.
Maximal 33-Bit sein.
Aber die modernen Prozessoren sind halt 64-Bit. Und dann ist die erste Ebene schon 64 mal 64-Bit.
64 plus 1. Wir zwei Zahlen addieren, die 64-Bit groß sind, es kann maximal 65-Bit-Zahl rauskommen.
Und das 65-Bit schmeißt sogar noch weg.
Nee, das ist ja der Übertrag. Ich muss mir vorstellen, da sind ganz viele Nullen. Da sind 63 Nullen davor. Wenn ich es weiter propagieren will.
Ach so, ja, okay.
Das heißt, die erste Ebene hat halt 65-Bit, die nächste 66-Bit, 67-Bit.
Ja, aber die schmeißt aber trotzdem weg. Bei 32-Bit nicht.
Ich darf die doch nicht wegschmeißen, wenn ich 64-Bit-Zahlen multiplizieren will. Nee, das
geht nicht. Hast du da so ein Teil, kannst du die linke Hälfte anhören, weil es
passiert. Genau, ne? Also von dem, also hier bei 8-Bit, da sagt man noch, naja, da zwei 8-Bit-Zahlen miteinander multipliziert, ergibt eine 16-Bit-Zahl. Und das macht man auch noch bei 32-Bit-Zahlen. 32-Bit multipliziert mit 32-Bit gibt eine 64-Bit-Zahl. Was natürlich schon schwierig ist, eine 64-Bit-Zahl in einem 32-Bit-Register zu speichern. Aber gut, das ist noch ein anderes Problem. Aber bei 64-Bit sagen jetzt einige Hersteller inzwischen, 64-Bit mal 64-Bit, das ist eine 128-Bit-Zahl, die braucht kein Mensch. Kann man sagen. Und dann, irgendjemand hat es gerade so in die Runde geworfen, dann könnte man hier sozusagen diese Seite, so hier alles, was links davon ist, abschneiden. Das vereinfacht die Sache ein bisschen, was aber nichts daran ändert, dass das ein Haufen 64-Bit-Addierer sind. Okay, sind dann nicht mehr alles 64-Bit, dann sind noch ein paar kleinere dabei, aber die am Ende hier unten, das sind dann aber trotzdem alles mit den entsprechenden Überläufen, sind alles noch 64-Bit-Addierer. Ja, okay, kann man jetzt nochmal darüber diskutieren. Was? Okay, ja, ihr habt ja recht. Ein letztes Wort, also weil das so aufwendig ist, eventuell sogar zu aufwendig, macht man so eigentlich nicht mehr unbedingt, sondern man macht letztendlich wieder Mikroprogrammierung. Ich stecke in meine Pipeline einfach Teilen, Multiplikation oder Shiften und Addieren und das Ganze halt 64 Mal und die Sache ist erledigt. Kommt jetzt darauf an, wie viel Geld man investiert. Entweder hat man die Billiglösung mikroprogrammiert, einfach 64 Mal aufaddiert, oder man kann das natürlich auch so halbe-halbe machen. Ich kann sagen, ich multipliziere die 64-Bit-Zahl mit 32-Bit und im nächsten Schritt nochmal mit einer anderen 32-Bit-Zahl mit der anderen Hälfte und die dann im dritten Schritt aufaddieren zum Beispiel. Also das kann man dann so ein bisschen abstufen, je nachdem wie viel Geld, wie viel Addierer man investieren will. Jo, dann will ich euch auch nicht aufhalten. Ich danke euch, bis Donnerstag.